Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Geschwister, liebe Gäste, heute, wir haben es gehört, ist Karfreitag. Und dem Anlass entsprechend haben wir vorhin die Passionsgeschichte gehört. Ja, wie jedes Jahr zu Karfreitag, ja wie seit vielen, vielen Jahren. Und die Frage, die ich hierzu einmal stellen möchte, ist, wieso haben wir das gemacht? Ja, wieso haben wir auch heute wieder die Passionsgeschichte gehört? Ja, wieso lesen wir eigentlich diese Geschichte wieder und wieder? Wir wissen doch eigentlich, was da geschehen ist. Ja, warum lesen wir diese Geschichte immer wieder? Zu Karfreitag, aber auch eben zu anderen Anlässen, beispielsweise im Rahmen der persönlichen Bibellese. Ja, versteht mich nicht falsch. Ich bin nicht gegen die Lesung der Passionsgeschichte, keineswegs. Aber ich frage euch mal, warum machen wir das eigentlich jedes Jahr neu? Sicher, einmal ist da der Anlass, das Kirchenjahr. Heute ist Karfreitag und Karfreitag liest man eben die Passionsgeschichte. Oder man predigt über einen Abschnitt aus derselben. Akzeptiert. Aber nochmal, wozu? Was ist denn der Sinn? Ja, gibt es neben dem Anlass noch weitere Gründe, die Passionsgeschichte zu hören, ja, sie immer und immer wieder zu hören? Ja, nützt das was? Macht das Sinn? Wenn wir den Evangelisten Markus diese Frage stellen können, ich bin sicher, seine Antwort wäre klar. Ja, Markus würde sagen, unbedingt. Es macht unbedingt Sinn, die Passionsgeschichte wieder und wieder zu lesen. Denn in dieser Botschaft, ja, da steckt Kraft, da steckt lebensverändernde Kraft. Wir werden gleich einen Text miteinander lesen und da wird klar, Markus sieht in der Botschaft von Karfreitag mehr als eine historische Begebenheit. Ja, für ihn ist Karfreitag nicht nur ein Datum in der Weltgeschichte. Nein, für Markus ist diese Botschaft auch heute noch brennend aktuell. Ja, denn nach ihm bietet gerade diese Botschaft den Schlüssel zu einem veränderten Leben, zu einem Leben zur Verherrlichung Gottes. Im 10. Kapitel seines Evangeliums, da liefert uns Markus einen Gesprächsbericht, ja, einen Mitschnitt. Und dort spricht Jesus mit seinen Jüngern über das Thema der menschlichen Herrschaft, darüber, wie Menschen regelmäßig miteinander umgehen, ja, und wie sie besser miteinander umgehen sollten. Wir wollen uns in der kommenden halben Stunde in dieses Gespräch einmal einklinken und zuhören. Und in einem ersten Predigtpunkt, da werde ich dabei zunächst über normales menschliches Herrschaftsverhalten sprechen. Der für dieses Verhalten liefert der vorliegende Gesprächsbericht ein anschauliches Beispiel. Man könnte sagen, ein anschauliches Beispiel für das alte Leben. Und in einem zweiten Predigtpunkt spreche ich dann über ein, ja, alternatives Verhalten. Alternatives Herrschaftsverhalten. So wie es Jesus im Rahmen dieses Gespräches seinen Jüngern vor Augen stellt. Ja, über das neue Leben. Und im dritten Teil sprechen wir dann noch über die Quelle dieser Lebensveränderung. Darüber, wie das Geschehen von Karfreitag eben diese Lebensveränderung hervorbringt. Wie das abläuft. Die lebensverändernde Kraft von Karfreitag. So lautet heute Morgen unser Thema. Und ich lese uns den Predigttext, der steht bei Markus im 10. Kapitel, die Verse 35 bis 45. Dort schreibt er, Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, traten an Jesus heran und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? Fragte er. Was soll ich für euch tun? Sie antworteten, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt. Den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite. Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet, entgegnete Jesus. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Das können wir, erklären sie. Da sagte Jesus zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr zwar auch trinken, und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet auch ihr empfangen. Aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzen wird, das steht mir nicht zu. Wer dort sitzen wird, das ist von Gott bestimmt. Die übrigen 10 Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil. Wer unter euch groß sein will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Liebe Geschwister, wir wollen gleich zum ersten Predigtpunkt übergehen. Die lebensverändernde Kraft von Karfreitag, Punkt 1 heute Morgen, das alte Leben. Also Markus berichtet hier von einer Begebenheit, die sich auf dem Weg nach Jerusalem zugetragen hat. Genauer, auf dem Weg zum letzten Besuch von Jesus in Jerusalem, bei dem er dann den Tod finden sollte. Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, die wenden sich hier in den Versen an den Herrn und richten eine Bitte an ihn. Er soll etwas für sie tun. Und was? Nun, sie bitten ihn darum, dass er sie an seinem Reich rechts und links neben sich sitzen lässt. Und um diese Bitte einordnen zu können, um richtig zu verstehen, was diese beiden Jünger hier wollen, ja, dann müssen wir uns zunächst einmal mit diesen Jüngern und ihrer Stellung innerhalb der Jüngergemeinschaft hier beschäftigen. Jakobus und Johannes, die gehörten zu den Nachfolgern Jesu der ersten Stunde. Ja, sowohl Matthäus als auch Markus und Lukas berichten davon. Ja, sie gehörten zu den ersten Jüngern, die Jesus berufen hatte. Andere Jünger, die auch zu diesem Kreis gehörten, die kamen später dazu, beispielsweise Matthäus. Aber Jakobus und Johannes, die waren von Anfang an mit dabei. Und zudem gehörten sie gemeinsam mit Petrus innerhalb zu einer, ich sage mal, privilegierten Gruppe von Jüngern. Ja, das waren Jünger, die Jesus in ganz besonderer Weise ins Vertrauen zog. Ja, die Evangelien berichten uns von mehreren Ergebnissen, bei denen Jesus immer nur diese 3 zugegen sein ließ. Ja, die anderen, die sollten, die durften nicht dabei sein. Ja, so berichtet beispielsweise Markus von der Auferweckung der Tochter des Jairus und er schreibt, er, also Jesus, ließ niemand weiter mitkommen außer Petrus, Jakobus und Johannes. Oder im 9. Kapitel desselben Evangeliums, ja, im Vorfeld der sogenannten Verklärung Jesu, als er da mit Mose und Elia dann gesprochen hatte, da hieß es, 6 Tage später nahm Jesus die 3 Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, mit sich auf einen hohen Berg. Sonst war niemand bei ihm. Also auch hier war es nur diesen 3 Jüngern vorbehalten, dabei zu sein. Denn nur diese 3 durften Zeugen sein. Verstehen wir? Jakobus und Johannes, die gehörten innerhalb der Jüngergemeinschaft zu dieser privilegierten Dreiergruppe. Ja, sie standen in gewissermaßen noch enger zu Jesus als die anderen Jünger. Und dazu kommt noch, dass sie wahrscheinlich mit Jesus verwandt waren. Ihre Mutter Salome, das war wahrscheinlich eine Schwester von Maria. Also die beiden Söhne von Zebedäus wären dementsprechend Cousins von Jesu gewesen. Also nochmal. Einmal hatten Jakobus und Johannes mit Petrus hier eben diese besondere Position. Sie gehörten zum engsten Kreis. Und ja, sicherlich waren sie sich dieser besonderen Stellung auch bewusst, weil das blieb auch nicht verborgen, ja, ihnen selbst nicht und auch den anderen nicht. Ja. Jesus gewährte ihnen ganz besondere Einblicke in sein Wirken. Und dann, zusätzlich, waren sie auch noch mit Jesus verwandt. Und diese 2 Jünger aus diesem privilegierten Kreis, aus diesem Dreierkreis, treten jetzt hier zu Jesus und bitten ihn darum, in der Herrlichkeit neben ihm sitzen zu dürfen. Der eine rechts und der andere links. Ja, sicher ging es ihnen dann nicht um das Sitzen an und für sich, nicht weil da irgendwie die Sitze besser gepolstert gewesen wären. Nein, bei dieser Bitte ging es ihnen um Macht und Ehre. Sie wollten im Himmel eine herausragende Stellung einnehmen. Sie sehnten sich danach, auch im Himmel zum engsten Kreis um Jesus gehören zu können. Ja, bei irdischen Königen war das ja ganz ähnlich. Ja, wer da an der Tafel neben dem König saß, ja, der genoss in der Regel auch sein besonderes Vertrauen. Ja, der hatte Einfluss und das äußerte sich eben in dieser Sitzposition. Und den größten Einfluss, die meiste Macht nach dem König besaßen dann eben diejenigen, die rechts und links neben ihm saßen. Und darum geht es hier. Jakobus und Johannes, die erbitten sich vom Herrn, ja, dass er sie in seinem Reich an die denkbar höchste Position versetzt. An Macht und Einfluss nur wenig ihm selbst nachstehen. Wir müssen uns dabei vor Augen führen, dass ja alle Jünger zu diesem Zeitpunkt hier den Ratschluss Gottes noch nicht verstanden hatten. Ja, sie verstanden Gottes Plan nicht, obwohl der Herr ja ihnen die sogenannten Leidensankündigungen gegeben hatte. Dreimal hatte er sie darüber informiert, was in Jerusalem kommen würde. Er würde sterben und nach 3 Tagen auferstehen. Aber das haben sie nicht begriffen. Ja, zu sehr waren sie eben in der Messias-Hoffnung ihrer Zeit gefangen. Ja, man erwartete den Messias in Herrlichkeit. Ja, wenn der Messias kommt, so sagte man, dann treibt er die Römer aus dem Land und richtet sein Reich auf. Aber dass der Messias zuerst leiden musste, ja, das verstand man nicht. Schriftstellen wie aus dem Propheten Jesaja, die vermochte man einfach nicht mit den anderen Stellen zusammenzukriegen. Und gefangen in dieser Sichtweise, da waren die Jünger nicht in der Lage, die Leidensankündigungen Jesu richtig zu verstehen. Ja, gerade vor unserem Text hatte er ihnen gesagt, was in Jerusalem kommt. Und dann kommt hier diese Bitte von Jakobus und Johannes. Ja, und da kann man sich lebhaft vorstellen, wie es dann Jakobus und Johannes gearbeitet hat. Ja, Matthäus, der berichtet darüber, dass auch ihre Mutter Salome, offensichtlich eine ehrgeizige Frau, mit von der Partie war. Ja, Jerusalem lag vielleicht schon in Sichtweite. Ja, dort erwarteten sie die Aufrichtung des messianischen Reiches. Und nun gab es ein Problem. Neben dem Herrn waren eben nur 2 Plätze zu vergeben. Einer rechts, einer links. Der engste Kreis bestand aber aus 3 Personen. Jakobus, Johannes und Petrus. Und da war es doch höchste Zeit, sich hier jetzt die einflussreichsten Positionen zu sichern. Verstehen wir, Jakobus und Johannes unternehmen hier, unterstützt durch ihre Mutter, den wenig schmeichelhaften Versuch, Petrus auszustechen. Ja, sie wollten die einflussreichsten Positionen besetzen. Kein anderer sollte so viel Macht und Einfluss bekommen wie sie. Nicht einmal Petrus. Und als die Gelegenheit günstig war, dann sprachen sie Jesus direkt drauf an. Wahrscheinlich rechneten sie sich wegen ihrer verwandtschaftlichen Beziehung auch noch besonders gute Chancen aus. Aber auch die anderen Jünger, die waren nicht besser. Ja, auch sie hatten nur ihre Position im Blick. Ja, Vers 10 berichtet uns von dem Ärger über die beiden Zebedäus-Söhne. Ja, menschlich verständlich, wer lässt sich gerne ausbohren? Ja, man kann fast hören, wie es da gekracht hat. Diese Zebedäus-Söhne, das wird ja immer schöner. Ich wusste, dass die was im Schilde führen. Ja, so mag Petrus da geschrien haben. Nun, gleich wie es war, die Reaktion der übrigen Jünger zeigt, dass auch sie nicht zu kurz kommen wollten. Sie wollten selbst die Stellung einnehmen, die Jakobus und Johannes nachgefragt hatten. Ja, ganz offensichtlich ging es auch ihnen um Macht und Einfluss. Ja, sie waren wahrscheinlich nur ärgerlich, weil sie eben nicht hier den beiden Zebedäus-Söhnen zuvorgekommen waren. Und auch Jesus erkennt hier ganz deutlich ihre Motive. Ja, das zeigt sein Hinweis hier an alle Jünger in Vers 42. Ja, dort spricht er vom Machtmissbrauch weltlicher Herrscher, ja, von der von ihnen ausgehenden Unterdrückung der Völker. Und dieser Hinweis macht deutlich, dass die Jünger ganz offensichtlich dieses Führungsverständnis hatten. Ja, sie litten unter Geltungssucht. Sie wollten mit Jesus an der Spitze stehen. Und sie wollten über die Mitjünger herrschen. Ja, diese Jünger, die doch lange Jahre eng und vertrauensvoll zusammengelebt haben. Machen wir uns das einmal klar. 3 Jahre lang zogen die zusammen durchs jüdische Land. 3 Jahre lang hatten sie Freuden und Ängste geteilt. Siege und Niederlagen. Ja, wie eine Familie hatten sie zusammengelebt, vielleicht noch enger. Und dennoch, jetzt, als es um die Verteilung von Posten ging, ja vermeintlich um die Verteilung von Posten ging, ja, da kannten sie kein Pardon. Da sollte keiner vor ihnen sein. Da war jeder bereit, den anderen auszuboten oder anders gedrückt, ihn über die Wupper gehen zu lassen. Liebe Gemeinde, Markus zeigt uns hier anhand der Jünger den Menschen an und für sich, wie er lebt und lebt. Ja, den natürlichen Menschen in seiner Machtgier, seiner Ehrsucht, in seinem stetigen Streben nach Anerkennung, in seinem Bemühen, sich über andere zu erheben, sie zu beherrschen und sie zu unterdrücken. Denn wenn schon diese Leute aus der Jüngergemeinschaft, aus so einer engen Lebensbedingung, ja, so handelten, wie dann erst andere Menschen. Und ein nüchterner Blick in die Welt der Nachrichten bestätigt das. Überall in der Welt leiden Völker unter machtbesessenen Diktatoren. Kim Jong-un in Nordkorea, Bashar al-Assad in Syrien, Omar Hassan al-Bashir im Sudan, Islam Karimov in Usbekistan. Ja, die Welt leidet nicht an einem Mangel machtbesessener Regenten, sie ist voll davon. Und selbst in den westlichen Staaten, da ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja, auch da gibt es Machtbesessenheit, Missbrauch politischer Macht, Unterdrückung. Ja, denn auch da sitzen Menschen an der Macht. Und da botet eben einer den anderen aus, erhebt sich der eine über den anderen. Letztlich mit dem Ziel, selbst an der Spitze zu stehen, selbst Spitze zu sein. Ja, dieses Führungsverhalten, das kennzeichnet eben nicht nur Diktatoren. Dieses Führungsverhalten kennzeichnet Menschen an und für sich. Das steckt in jedem von uns. Ja, dieses alte Leben, dieses Streben nach Geltung und Ehre, nach Macht, sei es in der Politik, am Arbeitsplatz, in der Familie oder hier dem Beispiel von Christus folgend in der Gemeinde. Dabei ist uns allen klar, dass ein solches Führungsverhalten nicht angemessen ist. Ja, wir wissen, dass Menschen eigentlich anders miteinander umgehen sollen. Ja, wir klagen das ja auch regelmäßig ein, ja, bei Kim Jong-un, ja, oder bei Assad, oder beim Vorgesetzten am Arbeitsplatz. Aber uns selbst, unser eigenes Verhalten, unser eigenes Handeln, das vergessen wir dann. Aber dennoch, es ist uns bewusst, so sollten Menschen eigentlich nicht handeln. Sich selbst über andere erhöhen. Nach Macht und Ehre streben. Versuchen, Mitmenschen zu übertrumpfen, sie zu dominieren. Ja, wir wissen, das ist unterste Schublade. Ja, das ist ein Verhalten, das nicht geht. Schon gar nicht dort, wo Menschen eng und vertrauensvoll zusammenleben. In der christlichen Gemeinde. Dies war... Ja, dies ist auch die Auffassung von Christus. Markus macht das im weiteren Verlauf seines Berichtes sehr deutlich. Christus verlangt von seinen Nachfolgern ein anderes Verhalten. Ein anderes, ein neues Leben. Aber wie sieht dieses neue Leben konkret aus? Was soll dieses neue Leben kennzeichnen? Auf diese Fragen wollen wir im zweiten Predigtpunkt eingehen. Die lebensverändernde Kraft von Karfreitag, Punkt 2 heute Morgen, das neue Leben. Liebe Geschwister, schauen wir, wie Jesus auf die Anfrage von Jakobus und Johannes hier reagiert hat. Er sagt ihnen, ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Und er stellt eine Gegenfrage. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Also Jesus attestiert seinen Jüngern hier erstmal Unverständnis. Ja, sie wollen an der Herrschaft Christi Anteil haben, aber sie wissen gar nicht, was das bedeutet. Ja, sie wissen gar nicht, wie diese Herrschaft aussieht und wie er zu dieser Herrschaft kommen wird. Mit Kelch und Taufe, da gebraucht Jesus hier 2 bekannte Bilder aus dem Alten Testament. Bilder, die nicht positiv besetzt waren. Ja, wir denken bei Taufe wahrscheinlich an ein schönes Fest und bei Kelch an die beglückende Gemeinschaft im Abendmahl. Aber im Alten Testament sind diese Begriffe vorwiegend anders belegt. Und so gebraucht Jesus die hier auch. Kelch oder Becher steht da als Sinnbild für Gottes Gericht über die Sünde. Psalm 75, Vers 9. Da heißt es, der Herr hält einen Becher in der Hand, gefüllt mit scharfem, gärendem Wein. Allen auf der Erde, die sich ihm widersetzen, gibt er von diesem Wein zu trinken. Sie alle müssen den Becher leeren bis zum letzten Tropfen. Und Taufe steht im Alten Testament als Sinnbild für Leid. Getauft zu werden, das bedeutet, vom Unglück überflutet zu werden. Psalm 69, Verse 2 und 3, da betet David, hilf mir Gott, die Flut geht mir bis an die Kehle, ich versinke im brodelnden Schlamm, meine Füße finden keinen Halt, ich treibe ab in tiefes Wasser, die Strömung reißt mich mit sich fort. Jesus macht hier klar, was mit ihm in Jerusalem passieren wird. Er wird von Unglück überschwemmt werden. Er wird vom gerechten Gericht Gottes über die Sünde der Menschen dahingerafft werden. Und damit macht Jesus schon hier klar, dass seine Herrschaft ganz anders ist. Dass seine Herrschaft sich völlig von dem sonst unter Menschen üblichen unterscheidet. Noch konkreter wird es in Vers 42 oder ab Vers 42. Da beschreibt er, zu welcher Art von Umgang seine Herrschaft führt, führen muss und führen wird. In Versen 43 und 44. Ja, da sagt er, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Also die Herrschaft Christi unterscheidet sich fundamental von jeder menschlichen Herrschaft. Ja, in menschlichen Herrschaftsmodellen, da leiden die Untertanen, nicht die Herren. Im Herrschaftsmodell Jesu ist es genau umgekehrt. In menschlichen Herrschaftsmodellen dienen die Untertanen, nicht die Herren. Und im Herrschaftsmodell Jesu ist es genau umgekehrt. Ja, in diesem Modell herrscht in gewisser Weise verkehrte Welt. Jesus selbst beschreibt das in Vers 45, wo er sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Also Jesus beschreibt hier mit einem Satz, was am Karfreitag vor 2000 Jahren geschehen ist. Er, der Menschensohn, hat uns Menschen gedient. Er, der ewige Sohn Gottes, hat stellvertretend für uns sein Leben dahingegeben. Als Sühnopfer für unsere Sünden. Und erinnern wir uns, das war bitter nötig. Der Mensch brauchte diese Erlösung. Ja, Gott hatte den Menschen geschaffen, in seinem Bild. Vom Menschen galt ursprünglich, wie von der gesamten Schöpfung, Gott sah alles an, was er geschaffen hatte und sah, es war alles sehr gut. Aber dann trat der Sündenfall ein. Unsere ersten Eltern ließen sich verführen. Sie verstießen gegen Gottes Gebot, sie fielen in Sünde und wurden zu Sündern. Und mit ihnen alle ihre Nachkommen, auch wir. Und damit galten und gelten für alle Menschen die furchtbaren Worte aus Römer 3. Kein Mensch kann vor Gott als gerecht bestehen. Kein Mensch hat Einsicht und fragt nach Gottes Willen. Alle haben den rechten Weg verlassen. Verdorben sind sie alle ausnahmslos. Niemand ist da, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihre Worte bringen Tod und Verderben. Von ihren Lippen kommen böse Lügen. Tödlich wie Natterngift sind ihre Reden. Nur Fluch und Drohung quillt aus ihrem Mund. Rücksichtslos opfern sie Menschenleben. Wo sie gehen, hinterlassen sie Trümmer und Elend. Was zum Frieden führt, ist ihnen unbekannt. Sie wissen nichts von Gottesfurcht. Ja, seit dem Sündenfall sind die Menschen Sünder, alle ausnahmslos. Und als Sünder drohte und droht dem Menschen das Gericht Gottes. Denn anders als der gefallene Mensch ist Gott gerecht. Und er hat dem Menschen sein Gesetz gegeben. Und er toleriert es nicht, wenn der Mensch sich nicht daran hält. Der Gott gibt sich mit dem Bemühen um Gesetzeserfüllung nicht zufrieden. Nein, er verlangt vollkommene Gesetzeserfüllung. In 5. Mose 27, Vers 26 sagt er, Fluch über jeden, der die Bestimmungen des Gesetzes nicht genau befolgt. Und damit ist klar, seit dem Sündenfall befindet sich der Mensch in einem doppelten Dilemma. Einmal hat er gesündigt und ist in Sünde gefallen. Und damit hat er Gottes Strafe verdient. Ja, Gott selbst hat diese Strafandrohung ja formuliert in 1. Mose 2, 16 und 17. Iss nicht vom Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben. Genau das hatte der Mensch aber getan. Damit sah er sich der gerechten Forderung Gottes nach seinem Tod gegenüber, dem ewigen Tod. Aber das Dilemma war noch größer. Ja, seit dem Sündenfall war der Mensch eben Sünder, ist der Mensch eben Sünder und damit unfähig, Gottes Gebote zu halten. Ja, vor dem Sündenfall, da konnte der Mensch Gottes Gebote halten. Er wollte nur nicht. Aber jetzt war es damit vorbei. Von Können ist seitdem keine Rede mehr. So sehr der Mensch sich auch anstrengen mag, auch der religiöse Mensch, der fromme Mensch, er kann Gottes Gebote nicht einhalten. Jedenfalls nicht in dem Maß, wie es der heilige Gott verlangt. Es ist ihm unmöglich. Denken wir an das 10. Gebot, du sollst nicht begehren. Oder denken wir daran, wie Jesus die Bergpredigt oder in der Bergpredigt die Gebote auslegt. Ja? Schon der begehrliche Blick eines Ehemannes auf eine andere Frau ist Ehebruch. Schon der Zorn gegenüber dem Mitmenschen ist Mord. So betrachtet war die Lage des Menschen tatsächlich hoffnungslos. Der Mensch hat als Sünder Gottes Gericht verdient. Er soll, er muss Gottes Strafe tragen, den ewigen Tod. Und als Sünder kann er ja Gottes Gebot auch nicht mehr halten. Was aber nichts daran ändert, dass Gott das unvermindert von ihm verlangt. Der Gott bedroht eben jeden mit dem ewigen Tod, der seine Gebote nicht hält. Gott wollte, Gott will, dass der Mensch seine Strafe trägt. Und Gott wollte, Gott will, dass der Mensch sein Gesetz erfüllt. Passive und aktive Gerechtigkeit. Und genau das, liebe Gemeinde, ist an Karfreitag geschehen. Oder exakter formuliert, genau dies hat in Karfreitagsgeschehen seinen Höhepunkt gefunden. Ja, wir Menschen, wir konnten das skizzierte Dilemma nicht lösen. Wir Menschen sind eben in uns selbst tot in Sünden, unfähig, uns in irgendeiner Weise selbst aus der Sünde zu befreien. Wir sind tot. Aber dies hat stellvertretend für uns Jesus Christus getan. In seiner gesamten Menschwerdung. Aber besonders eben an Karfreitag. Der Heidelberger Katechismus, der beschreibt dies wunderbar in Frage und Antwort 37. Dort heißt es, was verstehst du unter dem Wort gelitten? Also was heißt das? Jesus Christus hat gelitten. Antwort, Jesus Christus hat an Leib und Seele die ganze Zeit seines Lebens auf der Erde, besonders aber an dessen Ende, Karfreitag, den Zorn Gottes über die Sünde des ganzen Menschengeschlechts getragen. Mit seinem Leiden als dem einmaligen Sühnopfer hat er unseren Leib und unsere Seele von der ewigen Verdammnis erlöst und uns Gottes Gnade, Gerechtigkeit und ewiges Leben erworben. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Ja, dies war der Weg, auf dem Jesus Christus zu seiner Herrschaft gekommen ist. Der Weg der Erniedrigung, der Unterordnung, des Verzichts auf eigene Vorrechte. Ein ganz anderer Weg als der, den die Jünger vor Augen hatten. Also ganz anderes Leben. Und Jesus fragte seine beiden Jünger und mit ihnen auch alle anderen, ja, versteht ihr eigentlich, auf welchem Weg ich zu meiner Herrschaft gelangt? Wisst ihr, dass zuerst das Leiden kommt? Ja, ist euch bewusst, was es heißt, an meiner Herrschaft teilzuhaben? Dass die Jünger hier mit Ja antworten, das lässt eben auf fortgesetztes Unverständnis schließen. Sie hatten wahrscheinlich immer noch nicht begriffen, was Jesus meinte. Wer selbst diese Unterweisung ab Vers 42 werden Sie wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstanden haben. Ja, zu sehr waren Sie in Ihrer Messias-Hoffnung gebunden. Aber ob Sie es verstanden haben oder nicht, und auch wenn Jesus letztlich die gewünschte Platzvergabe ablehnte, Jesus macht hier deutlich, dass auch Sie würden leiden müssen. Und dass auch Sie zukünftig anders mit dem Thema Herrschaft umzugehen haben. Kurz, Jesus wollte auch von Ihnen ein anderes, ein neues Leben. Sie sollten sich in Ihrem Handeln an Jesus orientieren, wie er Ihnen gedient hatte. Sollten Sie einander dienen, sich einander unterordnen. Aber hier stellt sich eine wichtige Frage. Wie bitteschön sollte das gehen? Ja, wie sollten diese machtversessenen Jünger auf einmal Demut lernen? Ja, wie sollten diese, ich meine das nicht böse, Egomanen sich unterordnen können? Doch diese Frage, auf diese Fragen wollen wir abschließend noch kurz im dritten Predigtpunkt eingehen. Die lebensverändernde Kraft vom Karfreitag, Punkt 3 heute Morgen, die lebensverändernde Kraft. Liebe Gemeinde, was bringt Lebensveränderung hervor? Auf welche Weise können eben solche selbstbezogenen Menschen zu Dienern werden? Hochmütige zu Demütigen, selbst- oder Herrschsüchtige zu Sanftmütigen? Ja, wie sollten, ja, wie konnten die Jünger hier zu einem veränderten Leben kommen? Antwort: Durch die Kraft des Karfreitaggeschehens. Denn machen wir uns einmal klar, was hier in diesem Gespräch passiert. Was macht Jesus hier mit seinen Jüngern? Ja, was macht er, als er erfährt, was sie über Herrschaft denken? Antwort: Er stellt ihnen das bevorstehende Karfreitagsgeschehen vor Augen. Ja, er sagt ihnen, wie sie handeln sollen und begründet das dann eben mit Vers 45. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Verstehen wir? Jesus bedroht hier seine Jünger nicht. Ja, er entzieht ihnen hier nicht seine Liebe. Ja, er macht ihnen hier auch keine Angst vor einem Abfall. Ja, nach dem Motto, ja, legt bitte hier eure Herrschsucht ab, ja, sonst verwerfe ich euch, ja, sonst wird auch nichts mit uns. Nein, er stellt ihnen hier das eigene Beispiel vor Augen. Er stellt ihnen sein Werk vor Augen. Das Beispiel seines stellvertretenden Leidens und Sterbens, seiner Selbstlosigkeit, seiner Selbsterniedrigung. Eben das Karfreitagsgeschehen. Denn dies scheint in seinen Augen die richtige Therapie zu sein. Die eine Kraft, die Leben verändern kann. Und genau das finden wir im gesamten Neuen Testament bestätigt. An vielen, vielen Stellen geht es da um das Karfreitagsgeschehen. Und dies sicher deshalb, weil gerade in diesem Geschehen, in diesem Wissen um das, was Jesus Christus für uns getan hat, die Kraft zur Lebensveränderung steckt. Bedenken wir beispielsweise auch an die Einsetzungsworte vom Abendmahl. 1. Korinther 11, 23. Ja, da sagt Paulus: Ich habe als Überlieferung, die vom Herrn kommt, empfangen, was ich euch weitergegeben habe. In der Nacht, in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder. Warum? Damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte: Dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Oder welches Evangelium hat Paulus verkündet? Welches Wort? Es war das Wort vom Gekreuzigten, das Wort vom Kreuz. Und damit ist klar, es hat allen guten Grund, dass wir die Passionsgeschichte lesen, heute und Jahr für Jahr und noch häufiger. Denn gerade diese Geschichte, gerade dieser Bericht über das, was Jesus für uns getan hat, verändert unser Leben. Ich sage jetzt gar nicht mal, dass wir uns das so als Vorbild jetzt vor Augen halten und sagen, Mensch, jetzt muss ich auch und jetzt mache ich auch. Nein. Dieses Wort weckt Glauben und verändert uns, indem wir es lesen. Gott hat zugesagt, dass eben sein Wort die Frucht hervorbringt, ja, zu der oder die er haben will. Das gelesene Wort wirkt Herzensüberzeugung. Und Herzensüberzeugungen führen zu dem richtigen Handeln. Ich komme zum Schluss. Manfred Sieber, der besingt in einem seiner Lieder einen, ich sag mal, beharrlichen Gottesleugner. Einen, der von Jesus Christus und von dem, was er gebracht hat, nichts wissen will. Einen Menschen, der Jesus Christus und sein Evangelium beharrlich ablehnt. Und dort singt er, das eine weißt du ganz genau, das Glauben liegt dir nicht. Also er schildert jetzt aus Sicht dieses Gottesleugners. Du hast vom Leben und vom Tod längst deine eigene Sicht. Du hast ganz einfach andere Fragen, für dich sind andere Fragen dran. Was sie von Jesus Christus sagen, geht dich wohl herzlich wenig an. Und dann wiederholt er das in 1, 2, 3 Strophen, meine ich. Ja, also immer wieder aus Sicht dieses Gottesleugners, der sagt, boah, was soll ich damit? Ich will damit nichts, ich brauche das auch nicht. Mein Leben bleibt so, wie es ist. Aber was antwortet Manfred Sieber dann diesem Mann? Er sagt, so sicher wäre ich da nicht. Ich habe schon Eisblumen schmelzen gesehen. Ich sah schon Gräser im Asphalt. Ich sah schon rostige Türen aufgehen. Ich sah, wie manche Mauer fiel. Wie manche harte Schale brach. Wie mancher Spötter staunte, dass er plötzlich doch noch mit Gott sprach. Was deutlich werden soll, Gott kann diese Dinge hervorbringen. Ja, sehen wir uns diese Bilder an, ja, eine rostige Tür, die aufgeht, eine harte Schale, die bricht, ja, Gras, das durch den ja, übermächtigen Asphalt sprießt. Das Wort von Karfreiter hat lebensverändernde Kraft. Dieses Wort allein. Nicht Druck, nicht Zwang, nicht angsteinflößend. Nein. Dieses Wort von dem, was Christus für uns getan hat. Das ist einmal ein Wort an alle, die Gottes Wort verkünden oder die, sage ich mal, in der Gemeindeleitung sind auch. Ja, die müssen sich das zu Herzen nehmen. Ja, was bringt Frucht im Leben der Gemeinde? Antwort dieses Wort. Eben diese Zusage, Christus ist für dich gestorben. Guck, das hat er für dich getan. Ja? Und wenn dieses Wort verkündet wird, wird es dazu führen, dass Frucht im Leben der Gemeinde entsteht. Aber dann ist es auch ein Wort des Trostes für alle Angefochtenen. Ja, für alle, die ihr unter eurer Sünde leidet, ja, die euch eure Sünde kaputt macht und ihr meint, sie mache euch kaputt. Dieses Wort, ja, wird auch bei euch die Frucht hervorbringen, die Gott verherrlicht. Ja? Glaubt dieses Wort, lest dieses Wort, hört dieses Wort. Von daher lasst uns hier in Osnabrück darauf achten, dass dieses Wort heute und immer im Mittelpunkt steht. Im Mittelpunkt der Predigt, im Mittelpunkt der Gemeinde und im Mittelpunkt eines jeden unserer Leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.